Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo, hier ist Football Quark. Diese Woche mit einer Sonderfolge zum Power Ranking der ELF. Viel Spaß!
Viel Inhalt. Wenig Masse.
Mein Name ist Torben Dill und mir gegenüber der besonders Erwachsene Tobias Gamberg. Hallo!
Ja, ja, schön, schön. Ich werde jetzt nicht den Insider erwähnen, warum diese Einleitung oder Vorstellung meiner Person zustande kam. Das machen wir jetzt nicht.
Okay, gut.
Das lassen wir jetzt an dieser Stelle. Nee. Tom, es ist Game Week.
Game Week
in der ELF und ich werde dich jetzt hier ganz ungeschmeidig unterbinden und diesen Einstieg abbrechen. Game Week in der ELF, Tom.
Ist krass, ne? Das Ding ist halt, ich habe heute, das kann ich auch erzählen, ich habe heute schon mit dem Headcoach der Cologne Centurions gesprochen. Ich habe mit der Pressevertreterin der Frankfurt Galaxy gesprochen und mit dem Pressevertreter der Centurions und der Swarco Raiders. Und alle sind ultra gestresst.
Ja, safe, kein Wunder. Aber so viel kann man vielleicht auch verraten, dein Gespräch heute Morgen, also das, was auch ja faktisch schon dann eine Aufnahme ist, ja. Das war richtig gut, ne?
Ja,
also du wirktest begeistert in der Nachricht.
Ist so, also zur Erklärung, Tobi und ich, wenn wir Sonderfolgen machen, geben wir uns immer gegenseitig nochmal Feedback, wie wir es fanden, einfach um den anderen mitzunehmen. Und also für die Hörer und Hörerinnen, die Folge, diese Sonderfolge, das Interview mit Frank Rosa, dem Headcoach der Centurions, kommt so quasi also in einer Woche. Also diese Folge jetzt, ja, hier kommt ja am Samstag und im nächsten Samstag kommt dann die mit Frank Rosa. Und ultra cool. Also wirklich, ich bin selten aus dem Interview rausgegangen und war danach hyped. Also hyped in dem Sinne, dass ich gedacht habe, ja, für den Coach würde ich auch spielen.
Ja. Also es muss für dich auch irgendwie eine Achterbahnfahrt der Gefühle gewesen sein. Erst im Interview völlig hyped und sich denken, boah, ich hätte wirklich Bock für den zu spielen. Jetzt nochmal Football spielen und dann Folge vorbei. Ja, es ist Game Week und ich hab diese Saison keine Game Week.
Ja, genau.
Also mir geht's damit scheiße. Mir geht's damit also richtig mies.
Also ich bin auch einfach, also es ist für mich auch richtig komisch, muss ich auch sagen. Also wenn ich weiß, dass Spiele sind, ne, egal ob GFL oder jetzt dann halt auch ELF, denke ich, es ist falsch. Also es ist so, als wäre ich einfach unangemeldet, also unabgemeldet zu Hause geblieben, so ungefähr.
Ja, ja, ja. Ja, dieses ganze Feeling einfach von so einer Game Week, ne? Es ist einfach so nice und es ist völlig egal, ob ELF, GFL, fünfte Liga, scheißegal. Das ganze Team, was auf dieses Spiel hinfiebert, und das kannst du auch nicht mit Fußball vergleichen. Sorry, alle Fußballspieler, Nein. Ihr habt auch einfach viel zu viele Spiele. Deswegen ist es einfach auch nichts Besonderes. Und es ist auch nicht so besonders, irgendwie einen Ort weiterzufahren, wo du mit deinem Tretroller hinrollst, ja? Also, das Football, du hast diesen Bus, du fährst dahin, ne? Du bist hyped, der ganze Tag ist ein Event, du freust dich die ganze Woche drauf. Also Game Week Feeling.
Du hast zwei Busse, Offense, Defense getrennt.
Ja, bei den Lions vielleicht. Also ich bitte dich. So, jetzt das kann ich nicht mehr verallgemeinern. Das kann ich nicht mal für die GFL verallgemeinern, dass du zwei Busse hast.
Ja, aber das war auch tatsächlich riesiger Luxus, als auf einmal ich gesehen habe, da stehen zwei Busse. Was machen die mit zwei Bussen hier? Und dann bei uns ist Offense, Defense getrennt und hier hat jeder zwei Plätze. Und ich gedacht habe, wow, ey, normalerweise müssen dafür erst 6-7 Spieltage ins Land gehen, wenn sich der Kader endlich halbiert.
Und ich stelle mir gerade vor, und dann kommt noch so ein weißer Umzugssprinter. Ja, und damit fahren die Special Teams.
Nee, der Umzugssprinter ist ja für die Equipment Crew.
Ist für die Equipment Crew, ja, 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 genau.
Ja, 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 natürlich. So, also den gibt's ja tatsächlich.
Ja, ja. Ja, das Zeug muss ja auch irgendwie hinkommen, ne? Also den hast du ja halt wirklich überall. Da auch immer nochmal Chapeau und da ziehe ich auch meinen Hut vor. Vor allen den Leuten, die das ehrenamtlich machen und einfach dieses ganze Zeug hinter diesen Bussen herfahren und viel zu wenig Wertschätzung dafür bekommen. Weil da müssen ja die, alles mögliche an Equipment, die Pads, die Helme, ne, das muss ja alles dahin, außer es fährt mit dem Bus mit, aber auch die Bälle, ne, das Equipment zum Aufwärmen, das ist schon verrückt.
Also an dieser Stelle, wir hatten damals bei den Invaders ja Sören und Kretti und Arndt, die das für uns gemacht haben, das war überragend. Und dann nach Braunschweig zu kommen, mit damals noch Walter, also mit Walter Wächter, der ja leider zu früh von uns gegangen ist, aber dann halt auch mit Doris und Mike, die das genauso krass weitergeführt haben, ist heftig. Und vor allem, die sind halt, also wenn man als Herrenspieler mal sagt, wir mussten voll früh aufstehen und haben uns dann in den Bus gesetzt. Ja, die sind aber schon 2 Stunden früher losgefahren, weil die sind ja immer schon da, wenn wir gekommen sind. Und da war immer alles schon auf, da war alles schon prepared. Also,
ist krass. Ja. Und die arbeiten. Also, was die machen, ist freiwillige Arbeit. Wir haben uns ein Hobby ausgesucht und fahren jetzt zu einem Spiel, auf das wir uns freuen. So. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Also nochmal Respekt an dieser Stelle an alle Ehrenamtlichen. Ob Physio, ob diejenigen, die den Platz abkreiden, den Game Day organisieren. Ja. Whatever. Respekt.
Ja. Diese Woche geht es aber um ein ELF Power Ranking. Zum Saisonstart der ELF haben wir uns gesagt, wir versuchen einfach mal aufgrund der Offseason die Teams zu ranken. Es ist ja immer das Problem, wir haben nur eine Offseason, wir haben keine richtigen Preseason Games. Es gibt halt diese Trainingscamps-Spiele, wo es aber halt auch keine offiziellen Ergebnisse gibt oder sonst was. Dann gibt es halt die beiden neuen, schon bestehenden Franchises, die jetzt in die ELF gekommen sind, aber auch den Wiederkehrer oder Rückkehrer Rheinfire. Und wir haben uns einfach mal die Mühe gemacht und dann natürlich auch Istanbul. Istanbul jetzt, was komplett aus dem Nichts gekommen ist. Wir haben uns die Mühe gemacht, das einfach mal zu ranken. Jeder für sich sein Ranking gemacht. Und ich muss halt auch hier wieder sagen, so ganz leicht ist mir das nicht gefallen.
Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Vor allem der Mittelteil.
Ja, genau. So,
also Plätze 8 bis 4, würde ich sagen, also war richtig schwer.
Also richtig schwer. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ne? Wo ich relativ, also was heißt sicher bin, auch da bin ich mir nicht sicher, aber ich sage jetzt einfach mal, dass vor der Saison am schwächsten eingeschätzte Team sind die Istanbul Rams. Ich sehe, dass Alex Burdett, den wir ja auch noch kennen, sicherlich ein OC mit Potenzial ist, aber ich kann ehrlich gesagt den türkischen Football nicht einschätzen. Die Importe, die da jetzt rumlaufen, haben mich jetzt noch nicht aus den Socken gehauen. Und ich glaube einfach, dass das Grundlevel an Football-Niveau in der Türkei nicht so hoch ist. Egal, ob du dir jetzt aus dem ganzen Land jetzt Leute ziehst. Und deswegen sage ich, mein letzter Platz sind die Istanbul Rams.
Ja, bei mir auf dem letzten Platz sind auch die Istanbul Rams. Und ich frage mich bei den Istanbul Rams immer, ich meine, das ist ja immer noch eine semi-professionelle Liga und du bist immer noch stark abhängig von deinen Locals. Und ich denke mir so, boah, Alter, wenn ich eben noch gesagt habe, wenn du Football spielst, dann musst du mal nach Kiel fahren. Schau, du musst einfach jedes Mal für jedes Auswärtsspiel irgendwie von Istanbul durch die Weltgeschichte fliegen. Das finde ich schon krass, ne? Also ist schon, ne, wenn du dann auch arbeitest, das stelle ich mir krass vor. Egal, aber darum geht es jetzt hier nicht. Aber Locals sind das Stichwort und ich kann die genauso wenig wie du einschätzen. Im Endeffekt, jedes ELF-Team, lebt auch von den Importen und das sind so die Highlight-Player, aber im Endeffekt brauchst du ein gutes Grundgerüst. Und ich kann nicht einschätzen, wie stark die Spieler in der Türkei sind. Kann ich nicht zu sagen. Kann ich wirklich buchstäblich nicht zu sagen. Aber die deutsche Liga ist stärker und dann gehe ich von Local-Spielern in Deutschland davon aus, dass sie stärker spielen und ich kann mir nicht vorstellen, dass du in Istanbul, weil du so isoliert bist, einfach geografisch, räumlich, dass du viele Euros kriegst. Ne? Also dass du ein attraktiver Standort bist. Weißt du, was ich meine? Klar, für Amis ist egal, ob die nach Istanbul kommen oder ob die nach Barcelona kommen oder halt nach Breslau. Aber Stefan, du bist deutscher Importspieler. Wo gehst du denn hin? Zu welchem ELF-Team? Also es wird, glaube ich, auch schwierig für die Istanbul Euros abzugreifen, oder was meinst du?
Ja, das Ding ist halt, obwohl ich Istanbul als Metropole natürlich total genial
finde. Ne?
Also, kann halt für Euros, die jetzt sagen, hey, ich will einfach nur eine geile Stadt sehen, da ist Istanbul natürlich echt, dass du sagst, ey, ja, das kannst du mal machen.
Ja.
Die Frage ist natürlich, wenn du halt aber geile Stadt und Football-History miteinander in Verbindung bringen willst, da bist du halt bei Istanbul schon wieder raus.
Ja, genau. Und du meinst jetzt so diese Backpacker-Erfahrung, dass man ja nach Istanbul spielt bei Football, dann geht's aber auch zurück. So, wenn du jetzt, weiß ich nicht, du bist Berliner und sagst, ja, okay, die Hamburg Sea Devils haben mir ein nices Angebot gemacht, studiere ich halt da Maschinenbau. So, und dann kannst du da auch 3-4 Jahre spielen. Also das stelle ich mir richtig schwer vor für die Rams, da einen guten Core an Nicht-Ami-Importen aufzubauen. Ne? Ja. Und wie gesagt, ich kann die türkischen Spieler nicht einschätzen. Ich glaube, der Falcan ist ein nicer Headcoach, hat unglaublich viel Erfahrung in Europa. Ne, der wird da schon was Gutes auf die Beine stellen, aber in dem ersten Jahr auf jeden Fall nicht. Dafür ist der Core nicht gut genug an Locals und die Importe hauen mir auch nicht vom Hocker. Also Istanbul Rams so. Auf 12.
Perfekt. Auf 11 habe ich die Barcelona Dragons. Die Barcelona Dragons waren so ein bisschen das Team, was letztes Jahr sich während der Saison am besten weiterentwickelt hat. Aber ich glaube, einfach vom Gefühl her, wenn ich mir die Offseason angucke, sind sie an dem Ende der letzten Saison sozusagen stehen geblieben. Und ich glaube halt, dass die anderen Teams sie ein bisschen überholt haben. Sie werden weiterhin ein gutes Running Game haben. Sie werden weiterhin auch, dass ein richtiger Vorteil ist, dass halt alle wirklich klare Auswärtsspiele haben gegen sie, weil Barcelona dann einen Heimvorteil hat, weil halt alle dahin reisen müssen. Und das ist nun mal ein Unterschied, ob du halt irgendwo hinfliegst oder mit dem Bus reist oder wenn dann halt unfassbar lange mit dem Bus reist, heißt aber auch für dich selber, dass deine Reisen umgekehrt halt genauso lang sind. Und das ist halt dementsprechend wieder dann dahingehend ein Nachteil. Auch hier sage ich, dass die Locals nicht das Niveau von den deutschen Mannschaften oder den österreichischen Mannschaften haben. Und deswegen sage ich Barcelona Dragons auf 11.
Ja. Ja, ich habe sie nicht auf 11. Ich habe auf 11 Stuttgart Surge. Einfach aus dem Grund, ich meine, es ist natürlich schwierig, das ist ähnlich wie auch in der GFL. Du kannst dich nicht so stark auf Statistiken aus dem Vorjahr stützen, weil sich natürlich viel verändert. Aber wenn du dir die Teamstats, die übrigens die ELF super zur Verfügung stellt, also da nochmal Chapeau, also das ist wirklich gut, da kommst du richtig leicht dran. Auch eine schöne Grafik. Aber wenn du natürlich im Vorjahr Total Offense und Scoring Offense in beiden Kategorien auf dem letzten Platz warst und bei Points Allowed und Yards Allowed in der Defense bei beiden Kategorien auf dem vorletzten Platz, dann heißt das für mich, du hast halt unglaublich viele Baustellen und das sind Baustellen, die du nicht in einer Offseason bewältigt bekommst. So, das glaube ich nicht. Was ich bei Stuttgart echt feier, ist die Arbeit mit jungen Talenten. Ich meine, wenn du Rookie of the Year gewinnst mit deinem Team, in dem Fall Luis Geier, der da ja auch immer noch spielt, und Defense Rookie of the Year mit Marcel Dabo, den du aber leider, was heißt leider, den du an die NFL, an die Colts verloren hast, dann ist das natürlich ein Punkt und darauf kann Stuttgart aufbauen, aber wir reden jetzt von, wir sind eine Season weiter. Und deswegen Stuttgart habe ich auf 11.
Da kann ich gleich einsteigen, ich habe sie auf 10. Einfach auf dem Grund, weil ich Martin Hansemann ist einer der besten deutschen Head Coaches. Ich glaube, dass die Stuttgart Search eine Entwicklung nehmen werden. Sie waren ja auch relativ auch aus dem Boden gestampft, haben dann von den Scorpions viel übernommen, haben jetzt aber auch Leute von den Galaxy beispielsweise bekommen. Also wirklich Importe oder einen kompletten Kern der Defense. Der Galaxy mit übernommen, sei es ein Benji Barnes aus Corner. Und ich glaube, dass diese Entwicklung, gutes Coaching, gute Talentförderung, zusätzlich erfahrene Veterane, die schon bewiesen haben, dass sie halt auf höchstem europäischen Niveau performen können, dazu führen, dass die Search besser sein werden als letztes Jahr.
Ja, kann auf jeden Fall sein und mein Geheimnis ist kein Geheimnis, ist jetzt logisch kein Geheimnis, ich erzähle es ja jetzt. Mein 10. Platz ist Barcelona, also wir haben hier den Switch einfach und ich muss sagen, die beiden Teams sind halt sehr nah beieinander, also die kannst du problemlos tauschen. Es ist definitiv nochmal ein Sprung zu Istanbul, ne, also zumindest genau, in meinem Ranking. Ja. Ich spreche jetzt mal für mich, ne, aber ich glaube, bei dir ist ähnlich. Also Istanbul ein bisschen abgeschlagen und dann Stuttgart, Barcelona, wie rum du das nimmst, also hättest du im Endeffekt auch eine Münze werfen können. Was mir aber bei Barcelona gefallen hat, ist, wie die letzte Saison auch geendet hat, also dass sie sich wirklich gefunden haben. Weißt du, da hatten wir auch in unseren Folgen, das war mal meint, so, ja, Barcelona, jetzt zum Ende läuft's aber, ne? Und dann hatten sie ja auch 3 Siege in den letzten 6 Games. Sie haben nur ganz knapp gegen Hamburg verloren mit 22-17, ganz knapp gegen Frankfurt mit 22-14. Und ich nehme mir jetzt mal die Freiheit und interpretiere da rein, dass die Locals aus Spanien sich an den Gamespeed des europäischen Footballs, der ELF, gewöhnt haben und dann Step nach vorne gemacht haben und den auch in der nächsten Season ja nicht wieder zurückschreiten werden, sondern vielleicht noch einen weiteren Step nach vorne machen. Passing Game war nice, da waren sie tatsächlich, was Passing Yards angeht, auf Platz 3 und der QB ist geblieben. Gut, sie haben ihren Top Receiver, den Receiving Leader der ELF verloren, in Jean Constant. Aber Zach Edwards, der Quarterback, der bleibt und darauf kannst du aufbauen. Von daher Barcelona auf 10.
Ja, das kann man definitiv so machen. Ich habe auf Platz 9 die Leipzig Kings. Die Leipzig Kings letztes Jahr innerhalb von 6 bis 8 Wochen aus dem Boden gestampft, hatten zwischenzeitlich keinen Defense-Line-Coach, haben jetzt alle Coaches beisammen, haben ein besseres Gerüst, haben auch die Zeit genutzt, um ihre Locals zu entwickeln, haben auch Leute wie Florian Finke beispielsweise von den Dresden Monarchs bekommen, also auch so ein guter Kicker ist halt auch wichtig. Insgesamt steht jetzt dort wirklich eine Franchise, die nicht nur mit der heißen Nadel gestrickt ist, sondern eine, die sich weiterentwickelt hat. Sie haben Leute wie Jan-Philipp Bombeck geholt, also den besten Pass-Rusher der Hamburg Sea Devils. Sie haben jemanden wie AJ Rentland geholt, der in Europa, glaube ich, einer der renommiertesten Linebacker beispielsweise ist. Ich bin gespannt, wie sich David McCants macht, wie viel sozusagen Saft der noch im Tank hat. Aber wenn der fit ist, ist der natürlich auch eine Bombe. Also das muss man mal ganz klar sagen. Deswegen glaube ich einfach, dass Leipzig sich entwickelt oder entwickelt hat. Und das eine Jahr Entwicklung jetzt oder Weiterentwicklung jetzt genutzt hat, um dieses Jahr auf Platz 9 zu kommen.
Ja, ich habe auf Platz 9 auch die Leipzig Kings, einfach weil ich auch glaube, dass die Orga in eine gute Richtung geht. Was man natürlich sagen muss, sie haben viele gute neue Spieler geholt, sie haben natürlich aber auch Kyle Kitchens verloren, den Sack-Leader letztes Jahr, der wird natürlich fehlen in der Defense und auch Defense Player of the Year. Sie haben ihren Quarterback verloren, mit dem sie die zweitbeste Passing-Offense hatten, Michael Birdsong, der retired. War irgendwann 2020, wusste ich gar nicht, MVP in Japan, also krass. Aber den haben sie nicht mehr. Aber der Jordan Barlow macht eigentlich einen ganz guten Eindruck. Bin mal gespannt, wie der funktionieren wird. Trotzdem musst du 2 Leistungsträger erstmal ersetzen. Und deswegen glaube ich, auch wenn sie auf einem guten Weg sind, und ich feiere AJ Wendland, habe ein bisschen was von dir mitbekommen über Sammy, der jetzt in Polen spielt und Mitspieler von uns war. Sie sind auf dem richtigen Weg, aber so 2 Leistungsträger musst du erstmal ersetzen. Und deswegen Platz 9 erstmal an dieser Stelle, Leipzig.
Ja. Ja. Und genau, also ich finde, aber sie haben die gut ersetzt, deswegen.
Ja, genau. Aber halt, sie haben halt, ja genau, auf anderen Positionen dann Leistungsträger geholt, aber trotzdem musst du die beiden erstmal sein. Aber ich glaube, sie sind auf einem guten Weg. So.
Ja, Platz also Jan-Philipp Bombeck ist ja ein 1-2-1.
Stimmt, du hast recht, stimmt, den habe ich völlig vergessen. Ja, genau, Jan-Philipp Bombeck ist natürlich eine richtig starke Verstärkung, ja, da hast du recht.
So, und aber
gibt's eine Sonderfolge, hört rein. 9.
So, kurzer Spoiler. Dann Platz 8, da, jetzt beginnt auch die Range, wo ich mich ein bisschen schwer getan habe, aber ich habe auf Platz 8 Rhinefire. Rhinefire ist ein Mythos. Rhinefire hat mit Tom Sula natürlich den bekanntesten Headcoach überhaupt mit so viel NFL-Erfahrung. Man ist, glaube ich, ein bisschen von den ganzen Neuverpflichtungen geblendet. Man muss halt aber auch gucken, es waren halt alles Neuverpflichtungen, weil das Team gab's nicht. Also hast du halt 60 Neuverpflichtungen. Und im Endeffekt sind es die Düsseldorf Panther, die da im Endeffekt spielen. Da sind viele Cologne Crocodiles, die da spielen. Und diese Mischung, sage ich, reicht für Platz 8. Du hast da gute Spieler, du hast da gute Athleten. Aber ich glaube noch nicht für mehr. Ich glaube, dass die Kultur dort sich relativ schnell da anpassen wird und dass da im Jahr 2 oder 3 einiges geht. Aber ich glaube, im ersten Jahr muss man sich mit Platz 8 zufrieden geben.
Ja, also ganz Rhinefire ist halt auch, ne? Also da ist alles drin in der Platzierung. Ne? Also das ist Rhinefire hat das erste Spiel gegen Frankfurt, ne? Gegen Frankfurt und das wird richtig Richtung, also das wird richtungsweisend für diese Franchise. Da bin ich richtig gespannt, wie das ausgeht, weil ich kann Rhinefire noch nicht greifen, aber die Verpflichtungen, die sie machen, sind krass. Deswegen habe ich sie nicht auf 8.
Ich finde das Spiel nicht richtungsweisend. Ich finde es ein krasses, das ist ein krasser Opener, aber das richtungsweisend ist nicht das erste Game deiner Das ist History, ja, sozusagen.
Ja, okay, okay. Ja, gut, okay, da hast du recht. Es ist, aber wenn sie jetzt eine richtig harte Schleppe kriegen, dann würde ich mein Ranking schon nach Woche 1 vielleicht überarbeiten. So, das ist das, was ich meine. Ja, ne? Also, okay. Wenn sie da jetzt untergehen, ja, ne, dann landen sie mir bei mir vielleicht auch auf Platz 8. So. Aber das weiß ich halt noch nicht. Und dahingehend richtungsweisend, weil es spannend wird, dieses Team einfach das erste Mal auf dem Feld zu sehen. Also in einem ernsthaften Spiel, damit du überhaupt einen Eindruck kriegen kannst. Weil es hat weder eine Vorgeschichte. So die österreichischen Teams, ja, die waren nicht in der ELF, aber ich kann mir Spiele von denen angucken. Ne? Ja. Aber Rheinfire, da gibt's ja halt einfach nichts. Und dahingehend richtungsweisend. Ne? Weil dann habe ich irgendwas in der Hand, um Rheinfire zu bewerten. Aber sei es drum. Platz 8 bei mir, Cologne Centurions. Ich halte ihren Quarterback Jan Weinreich für super talentiert und es ist immer ein Gewinn, wenn du einen deutschen Quarterback hast. Aber letztes Jahr wurde diese Offense halt von ihrem Running Back getragen, machen wir uns nichts vor, dem ELF-Liga-MVP Matrill London. Das sind auch Zahlen, ne? 269 Attempts, 2009 Rushing Yards und 22 Touchdowns. Und jetzt spielt er wo? In der USFL, irgendeine Pseudo-Sommer-League bei den Pittsburgh Maulers in den USA. Lasse ich einfach mal so stehen. Ne, aber den haben sie nicht mehr. Damit ist die Frage, wie gut ist ihre Running Offense im nächsten Jahr? Sie haben ihn gut ersetzt, denke ich, mit Trey King, der hat zumindest für ein renommiertes College gespielt, Texas Tech. Das heißt, da kannst du wahrscheinlich auch den Run etablieren. Vielleicht wird jetzt auch das Passing Game mehr fokussiert und mit Weinreich kannst du das auch machen. Also ich glaube, die Offense wird auch nächstes Jahr funktionieren. Was bei Köln ein Fragezeichen ist so ein bisschen auch die Defense. Da waren sie statistisch gesehen letztes Jahr sowohl in Points Allowed als auch in Yards Allowed die schlechteste. Und da ist die Frage, was für ein Upgrade ist möglich? Sie haben sich verstärkt, sie haben zwei Spieler vom D1 College UTEP geholt mit Kalen Beverly und Chris Richardson. D1 heißt jetzt erstmal nichts, aber ist schon mal eine Ansage. Von daher glaube ich, Defense wird sich ein Stück weit verbessern, Offense wird auch ihren Weg finden, aber es ist mir alles noch zu spekulativ, deswegen Köln erstmal auf Platz 8.
Okay, ich komme später zu Köln. Ich bin auf Platz 7 auch nicht bei Köln, sondern da habe ich die Berlin Thunder. Die Berlin Thunder jetzt mit dem Co-Owner Björn Werner machen sehr, sehr gutes Marketing. Ja. Haben übrigens auch einen Einschlag der Hildesheim Invaders mit Henry Schlegel, der da, ich glaube, Head of Quality Management ist oder Head of Scouting. Und sehr, sehr cool. Also ein Jugendcoach, der dann da rübergegangen ist, ein Jahr bei den Adlern war und jetzt bei den Thunder halt auch sich wirklich auch etabliert und da das eine Qualitätskontrolle für das Training durchführt und für das Player-Management. Finde ich mega cool. Ich finde es cool. Kyle Kitchens ist natürlich erstmal ein Statement. Leute wie Nikolai Schumann zu haben, ist überragend. Der Quarterback Joe Germino, der letztes Jahr bei den Kiel Baltic Hurricanes war und da abgeliefert hat, also wirklich abgeliefert hat, ist sehr stark. Deswegen glaube ich, sind die Thunder besser als letztes Jahr. Ist für mich auch ein Kandidat, der locker auf Platz 5 gehen kann, wenn es gut läuft. Bei mir jetzt aber gerade erstmal auf Platz 7, weil ich die Spitzenspieler super finde, aber noch nicht davon überzeugt bin, dass die Locals auch genug Tiefe haben, weil für mich spielen die besten spielen vielleicht nicht alle besten Berliner bei den Adlern, aber halt noch zu viele dafür, dass die Berlin Thunder eine richtige Tiefe haben.
Ja, mich bei dir. Berlin hat's nicht so geschafft, die Locals von den GFL-Teams abzugrasen, wie das andernorts der Fall war. Also irgendwie in Frankfurt oder auch in Düsseldorf. Ne? Ich glaube, das ist vielleicht tatsächlich ein Punkt, dass es da an Tiefe fehlt. Ich habe sie auch auf 7. Und ich finde, der erste Move vom neuen Headcoach, den neuen QB Germinario zu holen, einfach mega, weil ich habe den unglaublich gefeiert bei Kiel. Du hast einen richtig guten Dual-Threat-Quarterback, der auch sehr stark laufen kann. Das plus die Tatsache, dass du letztes Jahr ja auch den Nummer 2 Running Back hattest in Joe Chris Crawford, dann kann das eine richtig nice Kombi werden. Da sehe ich, wenn du dann auf kreative Art und Weise dein Playbook gestaltest, also viel Play-Action, viel Run-Pass-Options, viel Run-Options, ne, da kannst du eine richtig, richtig spannende Offense aufs Feld zaubern. Ja, und Defense, ja gut, klar, Big Move mit Kyle Kitchens, das macht noch keine ganze Defense, aber sieht gut aus, hast du schon gesagt, fürs Marketing ist es auf jeden Fall förderlich, wenn du das posten kannst. Ich bin gespannt, ich könnte mir auch vorstellen, für Berlin geht es eher hoch im Ranking als runter.
Das glaube ich auch. Kommen wir zu, du hast sie quasi auch da.
Auch auf 7, genau, sorry, auch auf 7.
Kommen wir zu Platz 6. Da habe ich die Cologne Centurions. Einmal, die sollen eine richtig krasse Teamchemie haben. Also nicht die sollen, sondern das habe ich aus mannschaftsinternen Kreisen gehört, die nicht der Headcoach waren, mit denen ich heute Morgen gesprochen habe. Die Defense-Spieler, die sie von UTEP geholt haben, da habe ich Vertrauen drin, dass die einschlagen, weil ich, das habe ich heute gehört, der Frank Rosa war mal bei UTEP. Also der hat da mal gecoacht.
Okay, das erklärt sich.
Ja, also okay, der hat da Connections zu, das heißt, der kann da halt direkt sozusagen mal auf die Spieler eingehen und sich auch die Spieler von anderen Coaches evaluieren lassen. Das ist schon sehr, sehr stark. Dann wirkt es so, als seien die eine richtige Einheit. Also ich finde es auch cool, dass sie auf Jan Weinreich setzen als deutschen Quarterback. Und auch die ganze Coach, also die ganze Quarterback, der ganze Quarterback-Room ist deutsch. Die haben da keinen Backup-Ami nochmal rumlaufen, sondern die vertrauen Jan Weinreich da, was ich auch richtig, richtig cool finde. Und sie waren letztes Jahr das run-heavyste Team, ja, aber sie haben jetzt auch mit Frank Rosa ja einen neuen OC. Kurt Heidelberg ist nicht mehr da. Und Heidelberg war halt der, der den Run immer forciert hat. Das heißt, die Offense wird wahrscheinlich nicht mehr so run-heavy sein, aber dafür variabler. Und ich glaube, dass das Team einige Leute überraschen kann.
Deswegen ja, auf jeden Fall. Darf ich noch tauschen mit deinen ganzen Insider-Infos? Kann ich noch switchen? Nein, ich bleib jetzt dabei. Ich hab Rheinfire auf 6. Einfach, weil ich glaube, wenn es einen Ort in Deutschland gibt oder allgemein oder in ganz Europa, wo man ein Team aus dem Boden stampfen kann, ohne Vorgeschichte, und ich zähle jetzt nicht dazu, dass die irgendwann mal NFL Europe gespielt haben, also ohne Vorgeschichte in dem Sinne, dass du direkt jetzt unmittelbar darauf aufbauen kannst,
dann in Mönchengladbach bei den Mönchengladbach Mavericks.
Jetzt hast du, weißt du, ich mache hier einen Satz, ne? Übelst verschachtelt mit 7 Nebensätzen und freue mich, dass ich gerade die Klammer schließe und du hast mich jetzt komplett rausgehauen. Danke dafür, aber auf jeden Fall, dann ist NRW ein guter Spot, um ein Team aus dem Boden zu stampfen. So. Und du hast so ein Einzugsgebiet, ne? Und du kannst natürlich, und das machen sie auch gut, der Mythos ist back, du kannst das ja instrumentalisieren. So, ich meine, Nostalgie-Vibes, dafür ist es zu lang her, damit kriegst du keine jungen Spieler mehr. Aber trotzdem kannst du da einen gewissen Hype aufbauen. Und ich fand es so krass, ich weiß noch, als wir die GFL-Folge gemacht haben und ich meinte so, ja, wie stark ist eigentlich der Schwund bei den Cologne Crocodiles? Und dann siehst du irgendwie den nächsten Tag ein Bild von Training von Rheinfire und da siehst du 4 Crocodiles-Helme in der O-Line. Ja, da also. Da sind sie also.
Ich hab ein Interview von David Odenthal, dem Headcoach der Cologne Crocodiles, gehört. Und der hat gesagt, dass die Crocodiles im November letzten Jahres 2 O-Liner noch hatten. Boah. Der Rest war weg.
Ja, so. Das ist krass. Ne? Ja, und das ist erstmal prinzipiell, finde ich das ja kacke, aber so funktioniert das halt. Ne? Im Endeffekt ist das hier ein Markt und der das bessere Angebot macht, der kriegt die Spieler. Ne? Und das kann man gut finden oder nicht, aber es ist jetzt erstmal so. Die Spieler sind da. Das heißt, ich glaube, da ist tatsächlich schon ein guter Kader, auch was die Local Player angeht. Ja, und dann wurde hier ein Import nach dem anderen verpflichtet, die mir auch prinzipiell gefallen. Und dann hast du einen Nathaniel Rob, ja, das ist auch ein fieser Name, ne? Rob Tial, kannst du ihn aussprechen?
Nathaniel Robitaille,
okay. Ja, danke schön. Der natürlich auch in Europa bekannt ist und für die Unicorns einfach eine 1356 Yards Season mit 18 Touchdowns 2019 hingelegt hat. Also da weißt du, dass du einen krassen Spieler hast. Du hast einen Timothy Knüttel von den Kings geholt, der letztes Jahr auch 12 Touchdowns hatte. Matt Adam auf Quarterback, Division One Quarterback, ja. Team MVP in seinem letzten Jahr irgendwie bei Indiana State. Also ich glaube, die können überraschen, aber ich glaube auch, dass Football ein Sport ist, wo du erstmal zusammenwachsen musst. Also kann ich mir genauso gut vorstellen, dass sie genauso gut fallen könnten. Also wenn ich bei Berlin sage, ich könnte mir eher vorstellen, dass sie im Ranking hochklettern, anstatt runterzufallen, dann würde ich mir bei Rheinfire eher vorstellen, ja okay, 6 ist jetzt aber auch Limit, da ist Schluss. Und wenn, dann geht es vielleicht eher doch nach hinten. Also es ist jetzt schon eine optimistische Platzierung, aber ich halte es für möglich, Rheinfire auf 6.
Sehr cool. Kommen wir zu Platz 5, den Hamburg Sea Devils. Die Defense der Hamburg Sea Devils wird, glaube ich, krass. Ich glaube aber, warum Platz 5? Man fragt sich jetzt, ja, okay, die waren noch letztes Jahr im ELF-Final, warum jetzt Platz 5? Ich glaube, ehrlich gesagt, dass der Wechsel von Andreas Nommsen auf Kirk Heidelberg auf der OC-Position ist für mich ein Downgrade. Ich finde, Andreas Nommsen ist einer der besten OCs in Deutschland. Ich finde, die Offenses, die Nommsen aufs Feld gebracht hat, egal wo der war, ob in Elmshorn oder bei den Huskies oder bei der französischen Nationalmannschaft, die waren immer krass. Und Nommsen kennt natürlich auch die Hamburger Spieler wie seine Westentasche. Und ich glaube, Heidelbergs System wird sehr runlastig sein, weil man weiß, was man bei Heidelberg kriegt. Der ist seit Jahren in Deutschland. Also der läuft halt immer viel. Ich verstehe da die Verpflichtung von Sean Constant, dem Receiver, nicht, den sie von den Dragons geholt haben. Also ich hätte mir dann eher nochmal einen anderen Running Back gesucht. Aber Constant ist natürlich ein krasser Receiver. Aber ich glaube, dass sie den nicht so krass einsetzen werden, weil das System von Heidelberg es nicht hergibt und man mittlerweile sein System halt einfach kennt. Und damit ist man offensiv zu ausrechenbar. Die Defense wird stark sein, sie wird auch mit Edebali stark sein, sie wird mit Yeboah Evans stark sein. Aber ich schätze 4 Teams stärker ein. Sie sind, wenn ich es in Tiers abgrenzen müsste, sind die Hamburg Sea Devils auch für mich ein eigenes Tier.
Ja, okay. Ja, also ich verstehe die Punkte, aber ich habe Hamburg höher. Aber kommen wir später zu. Mein Platz 5 sind die Vienna Vikings. Und ich glaube hier einfach, das ist eine der vielleicht besten europäischen Organisationen. 15 Mal österreichischer Meister, 5 Mal Eurobowl-Sieger. Da weißt du einfach, was du kriegst. So, und da du hast ein fertiges Team, auf das du aufbauen kannst, was du jetzt noch ein bisschen anreichern musst mit Imports. Und ich finde das prinzipiell A, leichter zu predikten und B, auch besser. Weil Teamchemie halte ich einfach für unglaublich wichtig und ich halte die Vikings für ein starkes Team, was sich da auch beweisen wird. Plus die Tatsache, dass sie ja auch gute Importe geholt haben. Also sie haben ja zum Beispiel den Tight End von den Sea Devils geholt, Adria Butella Moreno, der da 750 Yards gefangen hat letztes Jahr und 6 Touchdowns. Sie haben selber einen starken Spieler, den Österreicher Leon Balog. Gut, den haben sie jetzt nicht geholt, passt jetzt gerade hier nicht in meine Argumentation, aber egal. Der führt seit 4 Jahren die Sack-Statistik an in Österreich. Und der QB Jackson Erdmann gefällt mir auch. Ja, Division 3. Ja, aber da dann halt auch über 5000 Yards, 47 Touchdowns. Ne? Von daher glaube ich, ist eine gute Verpflichtung und ist seine Oma Ursel ist in Wien geboren, wie ich gelesen habe. Also.
Meinst du, das ist mal Connection Tom. Meinst du, es ist also eine Möglichkeit, da irgendwie noch einen österreichischen Pass zu organisieren?
Ja, vielleicht das. Und vielleicht, also ist der Einzige in seiner Familie, der irgendwie noch nicht in Europa war, obwohl seine Oma Ursel in Wien geboren ist. Ja, was soll das? Was soll das, Jackson? Aber das ist vielleicht auch ein Spieler, der ja vielleicht bleibt. So, weißt du? Also vielleicht ist das ja auch einer, der sagt, ich bleibe ein paar Jahre. Ist jetzt nicht wichtig für das Ranking in diesem Jahr, aber könnte trotzdem smarter Move sein von den Vienna Vikings, wenn sie ihn länger hätten. Ja. Also, um es auf den Punkt zu bringen, Vikings ist eine wirklich gute Organisation, die du einschätzen kannst, die etabliert ist in Europa, gut verstärkt mit gezielten Imports. Glaube, die werden, auch wenn sie neu sind in der ELF, schon relativ weit oben mitspielen. Ja,
deswegen habe ich sie auf Platz 4. Aus den genannten Gründen, weil überragende Organisation, also wirklich eine der besten Organisationen, die seit Jahren in Europa erfolgreich ist, tolle Imports, unter anderem auch Dominik Siegel geholt, der auch eine Sonderfolge bekommen hat. Und, also du sprichst Jackson Erdmann als QB an, bei dem bin ich noch ein bisschen skeptisch, aber ja, der hat, glaube ich, Potenzial und der wird viele überraschen, was seine Vita angeht, also trotz seiner Vita. Wen sie aber auch geholt haben, ist Weston Carr und auch hier der Receiver der Kiel Baltic Hurricanes, der teilweise 400 Yards gefangen hat in einem Spiel. Und da bin ich einfach gespannt, wie der sich in der ELF macht. Und der wird so ein Top-Receiver kann dann auch eine ganze Statik von so einer Offense nochmal verändern und einen Unterschied machen. Ich schätze die Vikings ein bisschen schlechter an als die Swaco Raiders, aber mit Platz 4 ist hier für mich auch ein Tier erreicht, die können alle die Finals erreichen.
Ja, auf jeden Fall. Siehst du, Tom, so funktioniert doch unser Podcast. Ich lasse was aus, dann sagst du das, du lässt mal was aus, dann sag ich was, so doppeln wir uns nicht. Wen habe ich auf 4? Ich habe auf 4 die Wroclaw Panther. Einfach weil es wirklich eine starke vergangene Season war. Die sie ja dann leider, also was heißt leider, also ich bin da ganz neutral, aber 30-27 dann noch gegen Hamburg verloren haben. Aber der Kern an polnischen Spielern gefällt mir halt richtig gut. Und jetzt muss man halt auch sagen, klar, die polnische Liga ist vielleicht nicht die deutsche Liga, aber dafür hast du halt auch nur ein Team in Polen. So, und das heißt, du hast, und die, es ist das ganze Einzugsgebiet Polen. Also alle polnischen Spieler, die Bock haben, auf hohem Niveau zu zocken, können halt dahin. Und ich halte diesen Kader, diesen Kern an polnischen Spielern für wirklich stark. Und traue dem viel zu, traue dem auch mehr zu als einem Kader von spanischen Spielern oder von türkischen Spielern. Ne? Plus die Tatsache, dass sie auch meiner Meinung nach gute Importe geholt haben. Ne? Und jetzt, ich wünsche Sammy nur das Beste. Ne? Also, Sammy ist jetzt nicht, ist schon krass, ne? Aber freut mich, dass da ein Spieler ist, den man kennt. Das so by the way. Aber ich bin mal gespannt, wie es auf der Quarterback funktionieren wird. Sie haben ihren QB verloren. Lucas O'Connor war Passing Leader in der ELF. Stattdessen haben sie Justice Hansen von Arkansas State. Und der hat da immerhin in 3 Jahren für 10.133 Yards geworfen und für 33 Touchdowns zu 33 Interceptions und wurde in Senior Bowl Best Player of the Sun Belt Conference. Also ich glaube wirklich, du hast ihn da stark ersetzt. Du hast einen D1-Receiver geholt mit Malik Stanley. Der ist jetzt dein Nummer 1-Receiver. Der war 2 Jahre bei South Alabama, dann bei Louisiana Tech. Also die Importe passen. Plus einen starken Kern an Local-Spielern. Plus das starke Ende der letzten Saison. Ich glaube, da geht es eher nach oben als nach unten. Platz 4 für die Panthers.
Ich finde es so wunderbar. Das Ding ist, ich glaube, wir müssen uns bei solchen Folgen mal angewöhnen, dass derjenige, der die Mannschaft höher hat, auch die ganzen Pro-Argumente bringt. Weil du hast gerade nur Pro-Argumente gesagt und hast sie im Endeffekt tiefer als ich. Weil ich habe sie auf 3, gerade im Power-Ranking. Ja. Aus den genannten Gründen, sie haben meiner Meinung nach den QB mit dem besten oder mit dem höchsten Potenzial, eine starke Waffe als Receiver geholt, allgemein tolle Spieler als Locals. Sie haben ja auch Leute wie Lars Steffen beispielsweise als Safety geholt. Sie haben mit Dave Likens den DC geholt und ich glaube, ich würde, wenn ich eine Wette abgeben müsste, wer die beste Defense in der Liga stellt, dann sage ich die Panthers aus Breslau. Und was sie noch nicht veröffentlicht haben, wo wir alle gespannt sein dürfen. Also, wenn man so ein bisschen die Instagram-Stories verfolgt von Sammy und von Lars, dann sieht man da einen Spieler, den man aus Kiel kennt, den man bei Potsdam gern gesehen hätte, den man eher mal in Kanada gesehen hat. Im Moment macht sich Theatrik Hansen da auch noch warm und macht die Saisonvorbereitung mit. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir den in einem Panther-Jersey sehen werden, was dann ja auch da nochmal einfach alles verstärken wird. Und weil er einfach einer der besten Spieler Europas ist. Ich sage hier erstmal Platz 3 im Power-Ranking, komme aber, wenn wir mit Platz 1 durch sind, werde ich dich nochmal fragen, wer für dich ELF-Champ wird. Deswegen, wen hast du auf Platz 3? Okay.
Ja, ich verstehe deinen Punkt. Ich habe auch gerade überlegt und ich habe auch hier, ich habe mich dann so ein bisschen in Pro-Argumenten verloren, aber ich habe auch nichts Negatives zu sagen über die Panther, aber ich habe auch wahrscheinlich über die nächsten Teams nicht viel Negatives zu sagen. Einziger Punkt, du hast die Number One Passing Offense. Ja, du hast jetzt einen neuen QB, kannst du das wieder schaffen? Ja, aber ich glaube, Justice Hansen kann es schaffen. Egal, ich bleib dabei.
Wenn du dir sicher sein kannst,
der ist schon krass von der Vita. Der ist schon heftig. Ah, okay, sehr gut. Okay. Platz 3 bei mir, dieses Waco Raiders Tirol. Und noch so eine super starke Organisation aus Österreich. 3-mal in Folge Meister in der RFL geworden. Gut, das ist immer, wir haben das im Vorgespräch, glaube ich, schon mal irgendwo gesagt, es ist schwer zu bewerten, wenn sie in anderen Ligen erfolgreich sind. Das ist natürlich nicht sehr aussagekräftig, aber trotzdem musst du das jetzt erstmal schaffen.
Österreich ist schon eine starke Liga. Also Österreich ist jetzt nicht irgendwie zweite belgische Liga oder so. Österreich ist schon vergleichbar mit der GFL.
Ja, genau. Und allein die Tatsache, dass sie ja auch immer noch ein Team in der österreichischen Liga haben, so weißt du, also zeigt ja, wie gut diese Organisation auch aufgestellt ist. Da spielt übrigens gerade Isaiah Weed, mit dem habe ich letztes Jahr zusammen gezockt, der ist der Quarterback. Also die haben immer noch ein Team in der AFL plus jetzt auch das Team in der ELF. Also das zeigt, was das für eine gute Organisation ist, das zeigt, was das für ein starker Kader ist. Sie sind stärker als die Vikings. Aktuell haben zumindest das letzte AFL-Duell für sich entschieden, das letzte Bowl-Game. Und was ich besonders wichtig finde, sie können auf einen Quarterback bauen, Der da einfach schon ewig ist. Also Sean Shelton ist da schon Quarterback seit was? 2015 und der bleibt es auch in der ELF. Also das ist Erfahrung pur. Das ist eingespielt sein pur. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und das ist auch ein Vorteil, den ich viel höher einschätze als eine Menge guter Imports und deswegen halt auch deutlich vor Rheinfire zum Beispiel sehe, weil sie dieses eingespielte Team haben, weil sie die Erfahrung haben. Und das ist einfach meiner Meinung nach nochmal ein bisschen mehr wert. Und Shelton hat es auch immer noch drauf. Er ist ein bisschen abfällig in seiner Leistung, also fällt ein bisschen ab. 2018 hat er noch über 3000 Yards und 40 Touchdowns gehabt. 2021 waren es noch 21 Touchdowns zu 3 Interceptions. Aber er wurde trotzdem MVP des Bowl Games. Also es ist immer noch ein sehr, sehr starker Quarterback. Was man den Raiders vielleicht ankreiden könnte, hier als negativer Punkt, ja, also ich habe jetzt noch nicht so viel nennenswerte US-Imports gesehen, aber vielleicht verbesserst du mich da auch, aber Logan Mirage oder wie auch immer auf Running Back und Dominic Shelton, das sind alles so Small Schools, das heißt jetzt noch nichts, aber das heißt, ich kann jetzt auch noch nicht völlig aus der Haut fahren und sagen, bam, das ist der Import schlechthin. Ich glaube, es ist einfach ein bunt gemixter Eurokader mit vielen Österreichern, Deutschen, Italienern, Serben, Franzosen, Finnen, da ist alles dabei, plus solide Importe aus Amerika, das wird funktionieren. Also ich glaube, die Raiders werden eine richtig starke erste Season in der ELF haben.
Ich habe sie auf 2. Also ja. Für mich haben sie das beste Grundgerüst. Sean Shelton ist in Europa mittlerweile eine Legende. Wer als Receiver Yannick Meyer und Philipp Hauen hat, Yannick Meyer war letztes Jahr bei den Unicorns, Philipp Hauen ist, glaube ich, der beste Österreicher auf der Position. Adrian Platzkummer spielt er auch immer übrigens noch als Kapitän. Und natürlich Tim Unger auf Cornerback. Also auch Tim Unger hier, liebe Grüße gehen raus. Allein aus Braunschweiger Verbundenheit. Und der Junge ist auch einfach ein genialer Spieler. Und wie du sagst, sie haben nicht diese splashy Signings sozusagen, hier ein D1-Spieler. Aber weißt du noch, was hast du über die New Yorker Lions gesagt? Was macht die New Yorker Lions aus? Warum sie für dich immer in der GFL erfolgreich sein werden?
Culture. Ne, diese Motivation, dieses ins Gym gehen, das gehört einfach dazu, ja, dieser ganze gut, Football als Lifestyle zelebrieren. Ja, das muss man dazu sagen, Thorsten.
Das muss man, wenn man bei den Hannover Grizzlies war, dazu sagen, in der ELF, die gehen jetzt alle ins Gym. Diese Culture, diese Winning Culture, das ist das, worauf ich hinaus will. Und ich glaube, dass die Raiders wissen gar nicht, wie verlieren geht. Und die gehen deswegen in jedes Spiel mit dem Selbstbewusstsein rein, dass sie gewinnen. Und sie haben ein funktionierendes Konstrukt. Auch Callahan als OC ist ja lang genug da. Der war ja vorher der Quarterback, ist dann jetzt OC da geworden, vor Jahren schon. Also die haben, das ist wie die Schwäbische Unicorns in dem Sinne. Das ist einfach eine Maschinerie, die da funktioniert. Und da brauchst du auch nicht eine D1 Spieler irgendwo holen, einfach weil er splashy ist, sondern dann holst du dir den Small School Guy für die Rolle, die du genau brauchst. Ja. Und deswegen sitzt sie bei mir auf 2, weil das schätze ich unglaublich ein, dass da jeder weiß, was er zu tun hat und hat, obwohl sie ein neues Team in der ELF sind, sind sie seit ab Tag 1 sofort super routiniert.
Ja. Ein Satz noch zu meiner Ehrenrettung. Ins Gym gehen heißt nicht einfach nur ins Gym gehen, sondern den Lifestyle-Football zu zelebrieren und das als eine Art Religion zu feiern. So, ich will jetzt ja nicht wie der letzte Honk rüberkommen, Torben. Also, da muss ich jetzt nochmal einen Satz zu sagen.
Wenn man Leistungsmäßig spielt, so, ne, dann gehen die alle ins Gym.
Ja, natürlich, aber es gibt ja auch eine gewisse Art, wie man das als Team feiert und ja, das werden in der ELF alle tun, das ist mir auch klar. Meine Güte, Torben, ey, jetzt reiten die auf jeden Satz rum.
Also, wir haben beide mit Leuten zusammengespielt, die gesagt haben, ja, ich brauche nicht ins Gym gehen, ich habe heute 3 Meter Holz gemacht. Ja, gut.
Ey, du weißt, dass das so ist. GFL ist leistungstechnisch auch genauso stark noch, würde ich schon sagen, wie die ELF. Und da gibt es genug Leute, die GFL zocken und die, du weißt, was ich meine. Ja, also wir waren jetzt bei Platz 2, ne? Wir waren jetzt bei Platz 2.
Ja, okay. Du musst deinen Platz 2 noch nennen.
Ach, danke, dass du mir das Format erklärst. Oh, ich bin ganz aufgeregt hier jetzt, Torben. Ganz aufgeregt. Die Hamburg Sea Devils. Ich habe die Hamburg Sea Devils auf 2. Also deutlich höher als du. Mhm. Also deutlich. Also ja, doch schon irgendwie deutlich. Du hast auch 5, oder?
Ja, ich hatte auch 5. Und für mich sind die ersten 4 Plätze auch besser als die 5.
Ja, okay, ja, stimmt. Du hast gesagt, das ist dein eigenes Tier. Ja, also erstmal müssen wir festhalten, dass Hamburg gezeigt hat, Defense wins. So, du hast die zweitbeste Defense in Yards allowed, zweitbeste Defense in Points allowed gehabt. Defense wins Championships. Gut, hat für den Championship nicht gereicht, aber den hat ja auch Frankfurt gewonnen und die hatten die beste Defense in Points allowed und Yards allowed. Also du hast auf Platz 2 in beiden Kategorien den zweitbesten und auf Platz 1 in beiden Kategorien den erstbesten. Das ist doch schön, wenn etwas einfach wirklich mal funktioniert und hier aufgeht. Ne? Aber sie hatten halt auch die schlechteste Passing Offense auf Platz 8. Und da bin ich gespannt, wie der neue Quarterback funktioniert, weil Jadarian Clark ist es nicht, sondern es ist ein deutscher QB. Auch hier wird auf einen deutschen QB gesetzt. Salio Xizai. Aber das ist schon wieder, ich weiß jetzt schon, ja, Marcel Geis, sorry, das habe ich falsch ausgesprochen. Bin ich mir ziemlich sicher. Egal. Spielte für die Lübeck Cougars, war in einer der renommiertesten Highschools in Kalifornien, war dann am D2-College, hat dann aber abgebrochen, ist zurückgekommen, in Lübeck gespielt, Elmshorn gespielt, war letztes Jahr dann schon Backup in Hamburg, hat also schon bei diesem Team gespielt, beziehungsweise
hat aber auch Playing Time schon gekriegt.
Genau, hat ein bisschen Playing Time bekommen, war aber natürlich Backup, aber man kennt ihn. So, und man hat genug in dieser Season von ihm gesehen, sodass man sagen kann, ja, wir vertrauen ihn auch. Und deswegen kriegt er auch von mir einen Vertrauensvorschuss. Also wurde nicht einfach ein QB geholt, ah, ist deutsch, nice, können wir einen Import mehr holen, passt schon irgendwie. Nein, sie haben ihn auch lange genug jetzt spielen sehen, konnten ihn evaluieren. Das gefällt mir und das, glaube ich, wirkt sich nochmal positiv aus dieser Offense aus. Ja, die werden wahrscheinlich viel laufen, hast recht. Aber trotzdem besser als die 8 und in dem Fall letztes Jahr war es ja dann damit die schlechteste Passing Offense, wird es schon werden. Und sie haben halt auch den, war richtig. Sie haben, hast du geguckt. Sie haben auch den besten Receiver der Liga geholt in Jean Constant, also darauf kannst du ja auch aufbauen. Ne? Klar, sie haben ihren Tight End Moreno verloren, aber ja, also ich verliere, sorry, aber ja, ich verliere mein Tight End lieber und hole mir dafür den Number One Receiver. Also ich glaube, die Offense wird besser. Plus die Tatsache,
guten,
ich meine.
Sie haben halt auch noch einen guten Tight End mit Levi Cruiser, ne? Also da ist, läuft doch einer rum, der auch was kann.
Stimmt. So, und sie haben ihre Rushing Offense ja auch verstärkt. Damit kannst du ja auch arbeiten. Also, sie haben ja, also was heißt verstärkt? Sie haben sich auf jeden Fall einen sehr, sehr starken geholt mit Glenn Tunga, dem Briten, der für praktisch, er war die Allgäu Comets Offense letztes Jahr mit 1132 Yards, 13 Touchdowns. Also, darauf kannst du ja auch aufbauen. Also, ich glaube, die Offense wird nochmal eine Schippe drauflegen. Aber die Defense wird nicht schlechter. So, und deswegen habe ich sie hier immer noch auf Platz 2. Sie müssen ohne Keanu Ebanks auskommen. Der ist jetzt ja, in der CFL. Also nochmal Grüße an dieser Stelle. Das finde ich auch noch krass. Ich weiß noch, wie wir beim Invaders Tryout waren. Er Defensive End war und du noch meintest, der ist hoch.
Ich kann nur sagen, also Keanu Ebanks müsste eigentlich Marc Klassen und mir immer noch Dankeskarten schreiben, weil die Invaders es sich leisten konnten, ihren Briten der als Defense End Import geholt wurde, in die O-Line zu packen, weil sie halt Marc Klassen und ja tatsächlich auch mich hatten, und dann gesagt haben, ja, okay, wir brauchen jetzt nicht sozusagen so viel Tiefe, weil wir hatten damals, glaube ich, eine 10-Mann-Rotation in der Defense-Line. Und dann haben wir halt unseren, da wurde der Import auf O-Line gestellt, der nie vorher O-Line gespielt hatte. Und dann hat er das auf einmal krass gemacht und ist jetzt in der CFL nach 3 Jahren.
Das ist einfach so eine krasse Story, ne? Also wirklich, so nice. So nice. Also wirklich, das hätte ich nie gedacht bei dem Tryout. Also hättest du mir das damals erzählt, hätte ich gesagt, wie? Auch noch andere Position und wo? CFL? Ja. Was?
Das ist eine wilde Story. Er hat sich da auch echt krass gemacht, das muss man echt sagen. Also wirklich richtig, und er ist noch ein richtig netter Typ. Richtig verdient. Bei den Hamburg Sea Devils muss ich tatsächlich sagen, ich glaube halt einfach nicht, dass sie eine Schippe drauflegen werden, nicht weil sie großartig schlechter geworden sind, sondern einfach, weil die Competition jetzt besser ist. Die ELF ist stärker geworden. Okay. Deswegen, also einmal glaube ich, dass der OC Nomsen halt einfach besser ist als Heidelberg, und dann glaube ich noch, dass die Competition besser geworden ist, und deswegen habe ich sie auf 5.
Ja, aber wie, ey Torben, ne, also es ist ja halt wirklich ganz viel Glauben hier in der Argumentation bei uns beiden, und ja, es ist halt auch einfach so, ne? Also es ist halt auch einfach so. Er nagelt uns hier nicht drauf fest.
Ja. Okay, wo wir uns anscheinend einig sind, sind die Frankfurt Galaxy. Ich kann nicht den aktuellen Champ, wenn er eigentlich viele Leute gehalten hat, wenn er einfach auch von der Community so unterstützt wird, wenn ich auch sehe, dass die Leute wie Basil Weber in die O-Line gepackt haben und geholt haben, kann ich die nicht downgraden. Da kann ich sagen, jetzt okay, jetzt vor der Saison im Power Ranking ist für mich Frankfurt Galaxy die 1, weil die haben halt auch Leute wie Sebastian Silva Gomez. Also Man kann über den sagen, was man will, aber also beide Gomez-Brüder in Deutschland, auf jeden Fall gehören sie zur höchsten Football-Prominenz, was Deutschland so hat.
Ja. Ja, ich meine, ganz klar bei mir auch auf Platz, also nicht ganz klar, ne, so deutlich nicht, aber bei mir auch auf Platz 1. Ich meine, 11-Game-Winning-Streak zum Titel hin und alle Spieler, die dafür und Coaches, die da eine Menge Anteil dran haben, sind auch noch geblieben. Ja, was soll ich dagegen sagen? Defense, Nummer 1 Defense, Defense Win Championships, hier funktioniert's jetzt, ne? Du hast Jake Sullivan, Offensive Player of the Year, weiter auf Quarterback, Thomas Kösting weiter, Coach of the Year ist dort, Offensive Rookie of the Year, Gerard Allman ist auch da geblieben in der Defense, Gauthier, Silver Gomez, Mark Anthony Hall, ja, alle geresigned, ja, dann wette ich nicht gegen dieses Team, deswegen Frankfurt Galaxy auf 1 und Frankfurt hat es scheinbar geschafft, in ihrer Stadt alle Locals abzugraben, ne? Das muss man, definitiv. Das ist, was die Berlin Thunder in Berlin nicht schaffen, hat Frankfurt auf jeden Fall geschafft, also die Galaxy, ne? Also auf jeden Fall.
Ja. Wer ist deiner Meinung nach, also wenn du jetzt, wir haben jetzt ein Power-Ranking gemacht, wie wir sagen, vor der Saison, so schätzen wir die Stärke der Teams ein. Wenn du jetzt einen ELF-Champ bestimmen müsstest, wer ist es bei dir?
Ich kenne natürlich deine Notizen und ich weiß, wen du jetzt sagen wirst. Also da kenne ich das, also ich kenne eigentlich nicht deine Notizen, aber da kenne ich deine Notizen. Und ich will nicht das gleiche Team nehmen. Obwohl mir schwer gefallen ist, einen Punkt dagegen zu finden. Svarko Raiders würde ich würde jetzt wirklich gern Svarko Raiders Tirol sagen. Ich würde es jetzt wirklich gern sagen, aber Frankfurt. Frankfurt Galaxy verteidigt den Titel.
Ja. Okay. Ja. Ich sag, ja. wir haben einen polnischen Champion. Die Panthers aus Breslau, aus Wrocław holen sich den Titel. Ich glaube, die werden richtig viele Leute überraschen. Am Ende des Jahres haben die krasseste Defense und werden in einem Bowl-Game verliert Dave Likens nicht. Und ich glaube tatsächlich, in Klagenfurt im Finale mit Bowser als Halbzeitshow werden sich die Panther die Krone aussetzen.
Ja, ich war so ein bisschen lost in meinen Notizen, als wir bei den Panthers waren. Weil ich mir gedacht habe, warum habe ich die auf 4? Also ich habe mir das so parallel gesprochen und die Notizen durchgelesen und man hat es wahrscheinlich gemerkt in Sammer, weil ich kurz bei Sammy gehangen habe. Ich so, ja, ich muss jetzt kurz über Sammy reden und darüber nachdenken, warum ich die auf 4 habe. Es gefällt mir eigentlich alles sehr gut, was ich hier stehen habe, Torben. Egal. Sie sind, okay, also ich verstehe den Pick absolut. Ich wollte noch nicht den gleichen nehmen wie du. Aber der würde mir am besten gefallen als nicht Titelverteidiger-Tipp. Also wenn jetzt die Regel gewesen wäre, nicht den Titelverteidiger nehmen, hätte ich jetzt Svarko Raiders genommen, weil du die Polen hast, aber wenn wir das gleiche Team hätten nehmen wollen können, dann hätte ich wahrscheinlich auch Panthers gesagt.
Also, ich bin auch richtig, ich hab die auch jetzt hart sozusagen, ich hab die auch ein bisschen hart gefeiert, muss man auch mal sagen.
Ja, es ist okay, Aber auch zu Recht, auch zu Recht. Ja. Tom, willst du nochmal dein Ranking durchgehen für unsere Zuhörer?
Also, von 12 zu 1 kommen wir von den Istanbul Rams zu den Barcelona Dragons, zu den Stuttgart Surge, zu den Leipzig Kings, zu Rheinfire, zu Burning Thunder, Cologne Centurions, Hamburg Sea Devils, Vienna Vikings auf 4. Power Ranking habe ich die Panther Wrocław noch auf 3, dann die Svarko Raiders Tirol auf 2 und auf 1 die Frankfurt Galaxy.
Okay, mein Ranking auf 12, die Istanbul Rams auf 11, Stuttgart Surge auf 10, Barcelona Dragons auf 9, Leipzig Kings auf 8, Cologne Centurions auf 7, Berlin Thunder auf 6, Rheinfire auf 5, die Vienna Vikings auf 4, die Wrocław Panthers auf 3, Svarko Raiders Tirol auf 2, die Hamburg Sea Devils und auf 1, die Frankfurt Galaxy, die auch mein Titelkandidat sind.
Sehr gut.
Können wir mal festhalten, dass eine Anmerkung noch, die mir gerade aufgefallen ist, als ich das Logo gesehen habe. Die Düsseldorfer beschweren sich doch immer, bei Düsseldorf heißt das nur Panther, ne?
Ja.
Hier ist es Panthers im Logo, ne? Weil ich war manchmal so ein bisschen verunsichert. Darf ich bei denen jetzt Panthers eigentlich sagen? Aber nee, im Logo steht auch Panthers.
So. Ja, da heißt also, es sind die Panthers tatsächlich aus
Wolfsburg. Ja, genau. Hm? Ja. Okay. Ja, das war die Folge, wa?
Das war die Folge. Das war unser Power Ranking zu ELF. Wenn euch diese Folgen gefallen, abonniert uns. Man kann uns auch bei Spotify abonnieren und uns auch bewerten. Man kann uns bei Patreon unterstützen. Man kann uns bei Instagram folgen. Man kann uns quasi überall folgen, aber ist egal. Es war mir ein Blumenpflücken. Und das letzte Wort hast wie immer du.
Leute, it's Game Week. Wir können Football gucken am Wochenende. Das ist schon die ganze Zeit. GFL, ELF. Also kann man auf die NFL warten. Leute, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschö.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.